Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Der Name des Dorfes Mülay steht für ein Kriegsverbrechen, das amerikanische Soldaten am 16. März 1968 in Vietnam verübten. 504 Zivilisten, darunter viele Frauen und Kinder, wurden ermordet. Das Massaker wurde vertuscht. Erst am 16. November 1969 berichtete der Journalist Seymour Hersh darüber in einer Nachrichtenagentur. Lediglich 4 Soldaten mussten sich vor einem Militärgericht der USA verantworten. Einer von ihnen wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, 1974, dann aber begnadigt. Am 8. September 1971 stellte Philipp W. Fabri im Deutschlandfunk einen Zusammenhang zwischen Mülay und den Prozessen von Nürnberg in den späten 70er Jahren her. Ein Feature über Urteile über Kriegsverbrechen.
Am 10. Juni 1944 führten in Frankreich Angehörige der SS-Division Das Reich eine Vergeltungsaktion durch. Ihr fiel der größte Teil der Einwohnerschaft des Dorfes Oradour-sur-Glane zum Opfer. Das waren über 600 Personen, davon 200 Kinder. Die Siedlung wurde niedergebrannt.
Am 16. März 1968 veranstalteten Angehörige der 23. US-Infanteriedivision im Dorfe Mülay in Südvietnam unter den Einwohnern ein Massaker. Die Angaben über die Zahl der Getöteten, meist Frauen und Kinder, schwanken zwischen 109 und 567. Im Gefechtsbericht hieß es, die Operation sei planmäßig verlaufen.
Beiden Aktionen war gemeinsam, die Mörder hatten sich geirrt. In beiden Fällen waren die Dörfer mit anderen verwechselt worden. Damit aber endet die Gemeinsamkeit. Denn die Überlebenden der SS-Division Das Reich hatten sich nach dem Kriege vor alliierten Gerichten zu verantworten. Sie wurden zu schweren Strafen verurteilt. Man zog ihre Offiziere zur Rechenschaft, deren Behauptung, sie hätten nichts von den Vorgängen gewusst, konnte sie nicht retten. Damit nicht genug. Der Internationale Militärgerichtshof in Nürnberg reihte die SS, auch die Waffen-SS, wegen dieser und anderer Untaten unter die verbrecherischen Organisationen ein.
Auch in den USA wurden nach Bekanntwerden des Massakers von Mülay 25 Angehörige der US-Armee angeklagt. Verurteilt wurde der Oberleutnant William Kelly. Zuerst zu lebenslänglicher Zwangsarbeit, dann in der Berufungsverhandlung zu 20 Jahren Haft. Weder der amerikanische Oberkommandierende in Vietnam, General Westmoreland, noch andere führende Offiziere mussten sich verantworten. Lediglich ein General wurde im Rang niedriger eingestuft. Er bezeichnete diese Degradierung als ungerecht und der amerikanischen Armee nicht würdig.
Wer erwartet hatte, dass sich die Mehrheit der Amerikaner mit der Verurteilung Kellys nicht zufrieden geben würde, hatte sich geirrt. Im Gegenteil forderten in Hunderttausenden von Telegrammen, Zuschriften und Telefonanrufen amerikanische Bürger Freiheit für Kelly. Die Entscheidung des Präsidenten, dem Oberleutnant Haftverschonung bis zur Berufungsverhandlung zu gewähren, wurde begeistert begrüßt. Patriotische Vereine sammelten für Kelly, in Umzügen und Versammlungen zeigten sie sein Bild. Man scheute sich nicht, ihn einen Helden zu nennen.
An dieser Kampagne für Oberleutnant Kelly beteiligen sich auch Gruppen, die gegen die Vietnam-Politik des Präsidenten agitieren. Persönlichkeiten, die das amerikanische Engagement in Vietnam für schädlich, ja verbrecherisch halten. Diese auf den ersten Blick unverständliche Aktionseinheit von Falken und Tauben ist allerdings nur insoweit vorhanden, als es um die Person des Oberleutnants geht. In der Sache selbst, in der Beurteilung des Massakers, klafft zwischen ihnen eine tiefe Kluft. Die einen glauben, Kelly habe nur seine Pflicht als Soldat getan. Nach der Verurteilung des Oberleutnants Kelly konnte man auf einem Plakat in Khe San, einem südvietnamesischen Stützpunkt, lesen:
Der Zug A der 1. Kompanie des 1. Kavalleriebataillons grüßt Oberleutnant Kelly.
Die anderen sind der Auffassung, dass Kelly nur die Rolle eines Sündenbocks spiele, der die Hauptverantwortlichen, darunter den Präsidenten, entlasten solle für Verbrechen, die diese selbst begangen hätten. So erklärte der demokratische Senator Frank Moss aus Utah:
Wir als Nation können diesen Schandfleck Vietnam nicht einfach aus unserem nationalen Gewissen ausmerzen, indem wir einen einzigen Mann für schuldig erklären.
Bismarck hat einmal gesagt,
Die geschichtliche Logik ist noch genauer in ihren Revisionen als unsere Oberrechenkammer.
Die Reaktionen, die das Massaker von My Lai in den USA auslöste, lassen an diesen Satz Bismarcks erinnern. Denn die Vergangenheit wird lebendig. Namen wie Oradour, Dachau, Auschwitz und Dresden erhalten auf beklemmende Weise erneut Aktualität. Die Kriegsverbrecherprozesse gegen Deutsche und Japaner sind wieder in aller Munde. Die amerikanische Öffentlichkeit muss sich von Neuem den Urteilen von Nürnberg und Manila stellen und deren Begründungen. Sie beginnt, das Verfahren gegen Oberleutnant Kelly und die Untaten, die diesem Verfahren zugrunde liegen, mit den Maßstäben zu messen, die 1945 und 1946 an die Besiegten des Zweiten Weltkrieges angelegt worden waren. Ein Teilnehmer einer Rundfunkdiskussion in den USA sagte:
My Lai hat uns gezwungen, den Krieg anders anzusehen als bisher. Unter dem Gesichtspunkt Kriegsverbrechen. Vor My Lai fand diese Überlegung nicht statt. Außer in einem ganz kleinen Kreise.
Voll bitterer Ironie geißelt der amerikanische Journalist Neil Sheehan die frühere Einstellung der amerikanischen Öffentlichkeit so:
Amerikaner begehen einfach keine Kriegsverbrechen. Das war Teil unserer Überzeugung, unserer Kultur. Wir verteilen Schokolade. Deutsche, ja, das glauben die Amerikaner. Große, fette Deutsche, die bauen Konzentrationslager. Nicht aber Amerikaner.
Amerikaner, so Neil Sheehan weiter, führen Kreuzzüge, verteidigen die Freiheit, bringen unterdrückten Völkern Frieden und Wohlstand. Amerika muss sich nun, seit My Lai, damit abfinden, dass es mit dieser naiven Betrachtungsweise vorbei ist. Journalisten, Juristen und Historiker decken in Büchern und Artikeln den Zusammenhang zwischen den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen und dem Verfahren gegen Kelly auf. Telford Taylor, Rechtswissenschaftler an der Columbia-Universität und seinerzeit einer der US-Ankläger in Nürnberg, schreibt in seinem Buch »Nürnberg und Vietnam«, eine amerikanische Tragödie:
Wir haben es irgendwie nicht geschafft, die Lektionen zu lernen, die wir in Nürnberg lehren wollten.
Dass es überhaupt zum Nürnberger Kriegsverbrecherprozess kam, geht auf Ereignisse des Jahres 1941 zurück. Als Sühne für den Mord an deutschen Soldaten waren damals in Frankreich Geiselerschießungen angeordnet worden, eine völkerrechtlich höchst umstrittene Maßnahme. Winston Churchill erklärte dazu im Oktober 1941:
Die Bestrafung dieser Verbrechen muss künftig unter die großen Ziele des Krieges aufgenommen werden.
Im Januar 1942 veröffentlichten Exilsprecher für 9 Länder, nämlich für Belgien, die Tschechoslowakei, Frankreich, Griechenland, Holland, Jugoslawien, Luxemburg, Norwegen und Polen, eine Erklärung, in der es hieß:
Eins der wichtigsten Kriegsziele wird die Bestrafung der für die Verbrechen Verantwortlichen, und zwar im Wege der Rechtsprechung, sein. Gleichgültig, ob die Betreffenden allein schuldig oder mitverantwortlich für diese Verbrechen waren, ob sie sie befohlen oder ausgeführt haben oder ob sie daran beteiligt gewesen sind.
Damit war der Weg, der nach Nürnberg führte, klar vorgezeichnet. Denn hatte man sich einmal für den Prozess nach Kriegsende entschieden, und die Erklärung machte ihn im Grunde unausweichlich, dann war er an bestimmte Fragestellungen gebunden. Je härter der Krieg wurde, je verbissener die Deutschen kämpften, je mehr Ausschreitungen bekannt wurden, desto lauter wurden die Stimmen, die eine Bestrafung der Schuldigen nach Kriegsende forderten.
Aber in die Diskussion mischten sich schon früh Zwischentöne, die mit Gerechtigkeit nicht mehr viel zu tun hatten. Churchill zum Beispiel verlangte im Oktober 1941:
Die Grausamkeiten in Polen, Jugoslawien, Norwegen, Holland, Belgien und vor allem hinter den deutschen Fronten in Russland übersteigen alles, was seit den düstersten und bestialischsten Zeiten der Menschheit bekannt geworden ist. Vergeltung für diese Verbrechen muss von nun an zu den Hauptkriegszielen gehören.
Vergeltung? War es das, was Not tat? Der amerikanische Außenminister Cordell Hull plädierte sogar dafür, alle Schuldigen einfach zu exekutieren. Als auf der Moskauer Außenministerkonferenz im Jahre 1943 die von Deutschen begangenen Gräueltaten zur Sprache kamen, äußerten die sowjetischen Vertreter den Wunsch, die für Massenmorde Verantwortlichen schnell und gründlich zu bestrafen. Der englische Außenminister Anthony Eden widersprach. Eden wünschte, die rechtlichen Formen gewahrt zu sehen. Cordell Hull aber sagte:
Wenn es nach mir ginge, würde ich mit Hitler und Mussolini und Tojo und ihren Erzkomplizen vor einem Strafgericht kurzen Prozess machen. und bei Sonnenaufgang des nächsten Tages gäbe es einen historischen Zwischenfall.
Selbstzufrieden berichtet Cordell Hull in seinen Memoiren.
Nachdem diese Äußerung übersetzt worden war, brachen Molotow und die Mitglieder seiner Delegation in laute Beifallsrufe aus.
Rache oder Gerechtigkeit? Diese Alternative stand auch in den großen Konferenzen, die die Alliierten während und unmittelbar nach dem Kriege abhielten, bis zuletzt im Raum. Churchill berichtet über ein Gespräch auf der Konferenz in Teheran 1943.
Stalin war bei der Abendmahlzeit unser Gastgeber. Wir waren nach den anstrengenden Sitzungen ziemlich gelöst und heiter und viele Trinksprüche wurden vorgebracht. Herr Jopkins erzählt, Stalin habe mich sehr geneckt, was ich nicht im geringsten übel nahm, bis sich der Marschall in scherzhafter Weise über eine sehr ernste, ja todbringende, der den Deutschen zugedachten Strafe ausließ. Der deutsche Generalstab, meinte Stalin, müsse liquidiert werden. Die ganze Schlagkraft der mächtigen Armeen Hitlers hänge von etlichen 50.000 Offizieren und Sachverständigen ab. Wenn man sie bei Kriegsende festnehme und erschieße, sei Deutschlands militärische Kraft für immer gebrochen.
Als Churchill heftig widerspricht, witzelt der amerikanische Präsident Roosevelt:
Wir wollen nicht 50.000, sondern nur 49.000 erschießen.
Was Roosevelt für einen Scherz hielt, missfiel dem britischen Premier. England hielt es mit einem formal einwandfreien Prozess. Roosevelt dagegen neigte immer mehr den Plänen seines engen Vertrauten, des amerikanischen Finanzministers Henry Morgenthau, zu, der in seinem berüchtigten Memorandum vom 6. September 1944 unter Punkt 11 forderte:
Es ist eine Liste von deutschen Hauptverbrechern aufzustellen, deren offensichtliche Schuld von den alliierten Nationen festgestellt worden ist. Diese Männer sollten nach Gefangennahme und Identifizierung sofort erschossen werden.
Viel hätte nicht gefehlt und Morgenthaus Plan wäre Wirklichkeit geworden. Roosevelt versuchte, Churchill für den Plan seines Ratgebers zu gewinnen. Auf den Rat seines Kriegsministers Stimson wollte Roosevelt nicht hören. Dabei war dessen Ausführung nicht nur vom Sinn für Gerechtigkeit, sondern auch von Weitsicht getragen. Stimson meinte:
Die Behandlung der Verbrecher erfordert sorgfältige Überlegung und ein gut festgelegtes Verfahren. Ein solches Verfahren muss, nach meiner Vorstellung, zumindest die elementaren Prinzipien der Bill of Rights berücksichtigen. Die Bestrafung dieser Männer in einer würdigen Art und Weise, die mit dem Fortschritt der Zivilisation übereinstimmt, dürfte größere Wirkung für die Zukunft haben. Ich glaube, dass wir zumindest für die wichtigsten Naziführer an einem zu ihrer Verurteilung errichteten internationalen Tribunal teilnehmen sollten.
Dieses Tribunal wurde nach mancherlei Schwierigkeiten Wirklichkeit. Am 11. Juni 1945 konstituierte sich die Vier-Mächte-Konferenz über die Bestrafung von Kriegsverbrechern in London. Sie verabschiedete am 8. August 1945 das Vier-Mächte-Abkommen über die Verfolgung und Bestrafung der Hauptkriegsverbrecher der europäischen Achse. Am 18. Oktober 1945 trat der Internationale Militärgerichtshof zu seiner ersten Sitzung in Berlin zusammen. Zwei Tage später wurde den Angeklagten die Anklageschrift überreicht. Am 20. November 1945 begann der erste Teil des Prozesses in Nürnberg.
Das Tribunal hielt über 400 öffentliche Sitzungen ab. Es verhörte 33 Zeugen der Anklage, 80 der Verteidigung, die Angeklagten eingeschlossen. Am 30. September und am 1. Oktober 1946 wurden die Urteile gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher verkündet. Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Saukel, Jodl, Seyß-Inquart und Bormann, letzterer war verschollen, wurden zum Tode durch den Strang verurteilt. Hess, Funk und Räder erhielten lebenslange Haft. Schirach, Speer und Neurath wurden zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Schacht, Papen und Fritsche wurden freigesprochen. Am 16. Oktober 1946 wurden die Todesurteile vollstreckt. Göring hatte Selbstmord begangen. Eine Reihe von nationalsozialistischen Organisationen wurde für verbrecherisch erklärt. Andere Prozesse folgten.
Das Gericht hatte die meisten Angeklagten in 4 Punkten angeklagt und für schuldig befunden: Verschwörung gegen den Frieden, Angriffskrieg, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Gräuel, wie sie die Welt in diesem Ausmaß noch nicht gekannt hatte, hatten ihre Sühne gefunden. Aber es gab schon damals Stimmen, die das Urteil nicht als gerecht, sondern lediglich als Rachejustiz der Sieger bezeichneten, als eine unter dem Deckmantel des Rechts vollzogene Ausrottung der Führungsgruppe eines geschlagenen Gegners. Im Vorabdruck der Memoiren des britischen Kriegspremiers Churchill in der New York Times findet sich der Satz:
Die Hinrichtung der Führer einer im Kriege unterlegenen Nation durch die Sieger scheint ein moralischer Grundsatz unserer modernen Zivilisation geworden zu sein. Das wird sie nur anstacheln, in künftigen Kriegen bis zum bitteren Ende auszuhalten. Denn wie viele Menschenleben auch sinnlos geopfert werden, sie kostet es nicht mehr.
In der späteren Buchausgabe findet sich der Satz nicht. Aber mit dieser Streichung war die Problematik natürlich nicht aus der Welt geschafft. Chefrichter Harlan Stone sprach im Zusammenhang mit dem Nürnberger Prozess nur vom Lynchrummel. Das amerikanische Navy Journal prangerte in seiner Ausgabe vom 2. Dezember 1945 die Praktiken des amerikanischen Hauptanklägers Jackson mit den Worten an:
Jackson verleumdet den Militärberuf. Sein Vorgehen unterscheidet sich von der zivilisierten Praxis und der Genfer Konvention. Er zeigt einen missgeleiteten Eifer.
In der Tat ließ das Grauen, das die Schandtaten in den Konzentrationslagern, die Massenvergasungen von Juden, die Hinrichtung von Kriegsgefangenen in der ganzen Welt auslösten, den formaljuristischen Streit über die Strafbarkeit von Angriffskriegen in den Hintergrund treten. Hier waren Verbrechen begangen worden, die nach Sühne schrien. Würden die Mörder nicht bestraft, dann sei dies, so empfand die aufgewühlte Weltmeinung, ein Schlag ins Gesicht aller rechtlich denkenden Menschen.
Aber waren die Männer, die als Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg auf der Anklagebank saßen, Mörder? Nicht ein einziger von ihnen hatte persönlich Menschen umgebracht. Und sie beriefen sich darauf, dass sie nur Befehle weitergegeben hätten. Nicht sie, sondern Adolf Hitler sei an allem schuld gewesen. Der aber hatte sich durch Selbstmord der irdischen Gerichtsbarkeit entzogen. Fast alle Angeklagten führten den Befehlsnotstand ins Feld. Das war kaum zu widerlegen. Und was für Jackson noch schlimmer war, das Völkerrecht deckte diese Auslegung.
Gerade die Soldaten verstanden es, mit diesem Hinweis bei den alliierten Offizieren einen gewissen Eindruck zu machen. Denn ein Staat, so wurde behauptet, könne nicht am Leben bleiben, wenn nicht der blinde Gehorsam der Soldaten das Funktionieren der militärischen Maschinerie gewährleiste. Durch die Charta, die dem Nürnberger Prozess zugrunde lag, wurde festgelegt, dass kein Angeklagter sich darauf berufen könne, er habe in offizieller Eigenschaft oder im Gehorsam gegenüber Befehlen von höherer Stelle gehandelt. Jackson erläuterte diesen Grundsatz so:
Die Charta erklärt, dass jemand, der verbrecherische Handlungen begangen hat, sich nicht auf höhere Befehle noch auf den Grundsatz berufen kann, seine Verbrechen wären Staatshandlungen gewesen. Diese beiden Prinzipien haben bislang durch ihr Ineinandergreifen zur Straflosigkeit für so gut wie jeden geführt, der an wirklich großen Verbrechen gegen den Frieden und die Menschheit beteiligt war. Diejenigen, die den niedrigeren Rängen angehörten, wurden durch die Befehle ihrer Vorgesetzten vor jeder Haftung geschützt. Die Vorgesetzten wurden geschützt, weil ihre Befehle als Staatshandlungen bezeichnet wurden. Die moderne Zivilisation gibt den Menschen unbegrenzte Vernichtungswaffen in die Hände. Sie kann ein so weites Gebiet der Verantwortungslosigkeit vor dem Gesetz nicht dulden.
Zu allen Zeiten, man mag das wahrhaben wollen oder nicht, liegt der Aufdeckung von Verbrechen des Gegners oder der Behauptung, er begehe solche, nicht so sehr ein moralischer als vielmehr ein politischer Aspekt zugrunde. Enthüllungen oder die Ausnutzung der Enthüllungen über Kriegsverbrechen der anderen Seite gehören zu den Waffen der psychologischen Kriegführung. Sie dienen in erster Linie der Isolierung und der Zersetzung der Moral des Feindes.
Schon im Ersten Weltkrieg hatte der englische Pressezar Lord Northcliffe diese Möglichkeiten erkannt und die Methoden dieser Art von Kriegführung zur Perfektion entwickelt. Der Historiker Ernest Bramstedt urteilte:
Das ist die unheimliche Ironie der Geschichte. Englische und amerikanische Schriftsteller gaben ohne Zögern zu, dass die Gräuelmärchen des Ersten Weltkrieges falsch waren. Aber damit dienten sie der nationalsozialistischen Propagandamaschine dazu, die Berichte von Massenmorden und massenhaften Gräueln, die von der SS im Zweiten Weltkrieg wirklich verübt wurden, zu diskreditieren.
Die Waffe hatte sich gegen die gekehrt, die sie geschmiedet hatten. Goebbels konnte darauf hinweisen, dass die Entente-Propagandisten im Ersten Weltkrieg gelogen hatten. Weshalb sollten die Alliierten im Zweiten Weltkrieg anders verfahren? Viele Deutsche betäubten ihr Gewissen. Die Goebbelsche Argumentation leuchtete ein. Die Greuel-Propaganda war ja eingestandenermaßen eine Waffe, mit der die Moral der Deutschen besiegt werden sollte. Die deutschen Verteidiger versuchten ihrerseits, den Alliierten Kriegsverbrechen nachzuweisen. Sie kamen damit im Allgemeinen zwar nicht weit. Die Millionenvertreibung der Deutschen aus den besetzten Ostgebieten, die skrupellose Bombardierung der Zivilbevölkerung, die Vorkommnisse in den sowjetischen Gefangenenlagern. Das Gericht lehnte dazu alle Beweisanträge ab. Hier, so die Begründung der Zurückweisung, werde ausschließlich über deutsche Kriegsverbrechen verhandelt.
Da aber eröffnete sich der Verteidigung eine unverhoffte Chance. Die Sowjetunion hatte darauf bestanden, einen Massenmord an polnischen Offizieren in die Anklageschrift aufzunehmen. Unter dem Punkt Kriegsverbrechen lastete die sowjetische Anklagevertretung der deutschen Wehrmacht an:
Im September 1941 wurden 11.000 Kriegsgefangene, polnische Offiziere, im Katynwalde in der Nähe von Smolensk getötet.
Als Beweis legte der sowjetische Ankläger Oberst Pokrowski den Bericht einer russischen Sonderkommission vor. Danach habe der Stab des deutschen Baubataillons 537 dieses Massaker verübt. Im Sommer 1946, als über Katyn verhandelt wurde, war es mit der Eintracht der Anti-Hitler-Koalition schon nicht mehr weit her. Der Kalte Krieg warf seine Schatten voraus und man darf annehmen, dass den Regierungen in Washington, London und Paris die moralische Diskriminierung Stalins und seiner Helfershelfer, die die Ermordung der polnischen Offiziere zu verantworten hatten, recht gelegen kam. Denn das, was die deutsche Verteidigung an Beweismaterial beibrachte, war unwiderlegbar. Der Exilpole Sawotny fasst das Ergebnis der Untersuchungen so zusammen:
Die Berichte der verschiedenen Expertengruppen stimmten in den wesentlichen Punkten überein. Die drei Kommissionen gelangten aufgrund ihrer Funde übereinstimmend zu dem Schluss, dass die Männer rund 3 Jahre vor der Exhumierung, also ungefähr im Frühling 1940, das heißt über 1 Jahr vor Ausbruch des deutsch-sowjetischen Krieges, umgebracht und begraben worden waren. Zu diesem Zeitpunkt aber unterstand das Gebiet den Sowjets und der Wald selbst der Gerichtsbarkeit des NKWD.
Es dauerte nahezu 25 Jahre, bis Zeugen das bestätigten, was damals nur Indizien bewiesen. Die Israelis Moshe Sneh, seinerzeit Major in der polnischen Armee, und Abraham Widra brachen 1971 ihr Schweigen. Widra zitiert den Sowjetmajor Jozhna Sorokin, der 1940 Augenzeuge des Massakers war.
Was meine Augen sahen, wird die Welt nicht glauben.
Die Welt glaubte es. Zu erdrückend waren die Beweise. Im Sommer 1946 trugen die Toten von Katyn dazu bei, den Zerfall der Anti-Hitler-Koalition zu beschleunigen, wenngleich die sowjetische Seite bei ihrer Version blieb. In Nürnberg aber blieb Katyn eine Episode, denn der Nachweis von Untaten der anderen Seite befreit niemanden von eigener Schuld.
Wohl aber war Katyn geeignet, erneut Zweifel am Verfahren zu nähren. Denn hier saßen Vertreter einer Macht zu Gericht, die sich ähnlicher Verbrechen schuldig gemacht hatte, wie die, die sie den Angeklagten zur Last legte.
Papst Pius XII. Nahm auf die Fragwürdigkeit solcher Praxis Bezug, als er im Jahre 1953 anlässlich einer Audienz für die Teilnehmer des in Rom abgehaltenen 6. Internationalen Kongresses für Strafrecht sagte:
Einem unbeteiligten Dritten bereitet es Unbehagen, wenn er sieht, wie nach Abschluss der Feindseligkeiten der Sieger den Besiegten wegen Kriegsverbrechen aburteilt, während sich der Sieger gegenüber dem Besiegten ähnliche Handlungen schuldig gemacht hatte.
Die New York Herald Tribune hatte schon während des Prozesses festgestellt:
Was den Nürnberger Prozess, und zwar mehr als irgendetwas anderes, bloßstellt, das ist das Gefühl, dass, wenn jetzt ein internationales Unrecht irgendwo in der Welt begangen würde, zum Beispiel auf dem Balkan, es fraglich sein würde, ob dieselben 4 Mächte dasselbe Tribunal aufstellen und zu denselben vereinbarten Beschlüssen kommen würden.
Damit hatte die angesehene amerikanische Zeitung die eigentliche Misere des Nürnberger Prozesses bloßgelegt. Denn alles war gerettet, Verfahrensweise, Urteil, Zusammensetzung und der gute Ruf des Gerichts, wenn es gelang, ein neues Völkerrecht zu schaffen, wenn es gelang, den Grundsätzen, die dem Prozess zugrunde lagen, für alle Zukunft Gültigkeit zu geben, und zwar Gültigkeit für alle Nationen, nicht nur für die Besiegten. Dann war es unerheblich, dass Deutsche und Japaner die ersten waren, die nach diesem Gesetz abgeurteilt wurden. Dann konnte die Menschheit darauf vertrauen, dass Politiker und Militärs in Zukunft damit rechnen mussten, für Untaten bestraft zu werden, gleichgültig, ob sie gesiegt hatten oder nicht. Dann fiel auch ein Vorwurf gegen den Gerichtshof nicht mehr allzu sehr ins Gewicht, den der Richter William Douglas, Mitglied des obersten Gerichtshofes der USA, so formuliert hatte.
Gleichgültig, wie viele Bücher und Gutachten darüber verfasst wurden. Gleichgültig, wie scharfsinnig die Verbrechen, deretwegen die Naziführer angeklagt wurden, von den Juristen untersucht wurden, so sind diese Verbrechen nie vorher mit jener Gültigkeit formuliert worden, welche unser Rechtsstandpunkt gebietet. Noch sind sie durch die Gemeinschaft der Völker als mit dem Tode zu ahnende Verbrechen geächtet worden. Von unserem Rechtsstandpunkt aus fielen diese Verbrechen unter ein nach und wegen eines Verbrechens erlassenes Gesetz. Göring und Konsorten verdienten harte Strafen, doch ihre Schuld berechtigt uns nicht, Grundsätze durch Macht zu ersetzen.
Dem amerikanischen Hauptankläger Jackson war dieses Dilemma durchaus bewusst. Er kannte den Satz, nulla pena sine lege, keine Strafe ohne Gesetz. Und deshalb beeilte er sich, die Charta des Nürnberger Gerichtshofes immer wieder dahingehend zu interpretieren, dass hier neues Recht geschaffen worden sei, das in Zukunft angewendet werden würde, gleichgültig gegen wen. Dass die Angeklagten heute Deutsche waren, lag nur daran, dass sie die Ersten waren, die zur Verantwortung gezogen werden konnten. Ihnen würden andere folgen, wo immer solche Verbrechen, wie sie in Nürnberg geahndet werden sollten, begangen werden würden.
Was Jackson damals wohl kaum ahnte, war, dass er mit dieser These die Voraussetzung dafür schuf, dass heute Teile der amerikanischen Öffentlichkeit Verbrechen wie das von Mülei nicht mehr hinzunehmen bereit sind. In Nürnberg hatte Jackson gesagt,
dieses Gesetz, das Verbot von Angriffskriegen, wird hier zunächst auf deutsche Angreifer angewandt. Es schließt aber ein und muss, wenn es von Nutzen sein soll, den Angriff jeder anderen Nation verdammen, nicht ausgenommen die, die jetzt hier zu Gericht sitzen.
So war es nur konsequent, wenn ein Staatsanwalt im Prozess gegen den Oberleutnant Kelly, dieser Staatsanwalt war eine Ironie der Geschichte schon in Nürnberg dabei gewesen, erklärte:
Tötung unschuldiger Zivilisten im Krieg ist und bleibt Mord. Das Gebot, du sollst nicht töten, ist älter als Nürnberg und den Verbrechern in allen zivilisierten Staaten seit Kindheit bekannt. Immer wieder habe ich in Nürnberg die dort wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit Angeklagten an dieses göttliche Gebot erinnert, das sie so gröblich missachtet hatten.
Zyniker mögen über diese naiv anmutende Predigt lächeln. Aber die Hoffnung von 1946, Nürnberg werde einen Markstein des neuen Völkerrechts setzen, einen Markstein, der mithelfen werde, Leid und Unrecht auf der Erde einzudämmen, machte den Prozess überhaupt erst erträglich. Diese Hoffnung hob den Prozess aus dem Bereich der Rache in eine andere Sphäre empor. Selbst die Verteidiger der Angeklagten mussten zugeben, dass diese Chance manches rechtfertigte, was in ihren Augen zunächst als reine Siegerjustiz erschienen war. Otto Kirchheimer, einer der Verteidiger, hat diese Empfindung so wiedergegeben.
Bei allen Schwächen der Nürnberger Verfahren erheben die ersten Anfänge einer überstaatlichen Kontrolle der Verbrechen gegen Menschentum und Menschenwürde die Nürnberger Urteile auf eine doch höhere Stufe, als sie gemeinhin die politische Justiz der Siegreichen gegen die Träger eines besiegten Regimes kennzeichnet.
Der stellvertretende Verteidiger Schachts, Professor Herbert Kraus, meinte:
Der internationale Militärprozess kann vor der Weltgeschichte und dem Weltgericht seinen eigentlichen Sinn und seine letzte Rechtfertigung erst dann erhalten, wenn die in Nürnberg zugrunde gelegten und verkündeten Regeln allgemein maßgeblich werden und das Verhalten der anderen bestimmen.
Winston Churchill soll vor Beginn des Prozesses gesagt haben:
Über Schlachtfelder wächst schnell Gras, über Galgen nie.
Churchill war gegen den Prozess gewesen. Als aber Präsident Roosevelts Berater Rosenmann 1947 bei ihm war, sagte der frühere britische Premierminister:
Nun, da der Prozess vorüber ist, glaube ich, dass der Präsident damit recht hatte.
Auch Churchill teilte die Hoffnung, dass der Prozess eine große moralische Wirkung haben werde.
Wie der Publizist Walter Lippmann, der schon einige Jahre zuvor, 1945, in der New York Herald Tribune geschrieben hatte.
Das Problem, das diese berüchtigten Verbrecher darstellen, ist bei weitem das Wichtigste. Und das, was mit ihnen geschehen soll, wird eine tiefe Wirkung und einen erheblichen Einfluss auf das Recht und die Moral der internationalen Gemeinschaft haben.
Der Historiker Ernst Deuerlein pflichtet dieser Auffassung bei, wenn er schreibt:
Im Bewusstsein nicht nur des deutschen Volkes, sondern aller Völker, sollten neue verpflichtende Vorstellungen und Grundsätze über die Verantwortung für Krieg und Frieden geweckt und verankert werden. Der Nürnberger Prozess war dazu bestimmt, der Anfang eines neuen Abschnitts der Menschheitsgeschichte und des Völkerrechts zu sein.
Liest man heute die Kommentare in der Presse zum Massaker von Mylai, dann sieht es fast so aus, als sei dieses Ziel erreicht worden. Sabine Lietzmann berichtet aus New York.
Immer wieder taucht das Wort Nürnberg auf. Es hat den Anschein, als würden nirgends sonst auf der Welt so stark wie von der Jugend Amerikas so ernst Lehren aus dem Nürnberger Kriegsverbrecherprozess gezogen. Der Student und Wehrdienstverweigerer David Mitchell hat die Essenz der Urteile auf ein Plakat geschrieben, das er bei einem Protestmarsch mit sich trug. Patriotischer Gehorsam bei Verbrechen befreit nicht von Schuld. Der Verteidiger des Studenten argumentierte mit dem Nürnberger Urteilsspruch, der den Gebrauch von Chemikalien und Gas im Krieg untersage und seinen Mandanten bei einer Dienstleistung in Vietnam zum Kriegsverbrecher mache.
Aber der Schein trügt. Denn schon 1945, beim Kampf um diese Grundsätze, zeigten sich Differenzen, die im Grund bis heute nicht ausgeräumt sind. Denn es war ja nicht so, als ob die These von der Allgemeingültigkeit der Nürnberger Prinzipien, von der Verbindlichkeit des neuen Völkerrechts für alle Länder und alle Völker von Anfang an akzeptiert worden sei. Die Sowjetunion schien im Gegenteil der Auffassung zu sein, dass in Nürnberg lediglich ein Schauprozess abgehalten werden sollte, wie in Moskau während der großen Säuberungen der 30er Jahre. Im Grunde, so klang es in den Äußerungen des sowjetischen Hauptanklägers General Rudenko durch, stehe das Urteil doch schon fest. Und wenn man die Angeklagten nicht gleich exekutiere, dann nur deshalb nicht, um eine heilsame, abschreckende Wirkung bei den Deutschen hervorzurufen.
Der amerikanische Ankläger Jackson musste dieser Auffassung energisch entgegentreten. Und wieder zwang ihn diese Auseinandersetzung, erneut die Prinzipien, die dem Verfahren zugrunde lagen, zu erläutern. In Jacksons Bericht über diese Diskussion heißt es:
Die schärfste Unstimmigkeit und eine, bei der die Vereinigten Staaten nicht gesonnen waren, nachzugeben, betraf die Begriffsbestimmung der Verbrechen. Die Sowjetabordnung befürwortete bis zur letzten Sitzung eine Auslegung, die unserer Auffassung nach gewisse Handlungen nur dann zum Verbrechen stempelte, wenn sie von Nazis begangen worden waren. Die USA vertraten demgegenüber den Standpunkt, dass der verbrecherische Charakter solcher Handlungen nicht davon abhänge, wer sie begeht, und Verbrechen gegen das Völkerrecht in so allgemeinen Wendungen umschrieben werden müssen, dass sie auf jeden Staatsmann einer solchen verhaltensschuldigen Nation anwendbar sind. In der Schlusssitzung ließ die Sowjetunion ihre Einschränkungen fallen, sodass man eine für alle annehmbare allgemeine Begriffsbestimmung erreichen konnte.
Jackson glaubte, alles durchgesetzt zu haben. Es wurde geltendes Völkerrecht, dass niemand sich für seine Verbrechen auf einen Befehl berufen dürfe. Es wurde geltendes Völkerrecht, dass Angriffskriege bestraft werden mussten, Völkermord desgleichen. In Zukunft konnte sich auch niemand mehr darauf berufen, dass er unschuldig sei, weil ein entsprechendes Gesetz zur Tatzeit nicht existiert habe. Jetzt drohte die Strafe nicht mehr nur den kleinen Leuten, den Handlangern. Denn Jackson hatte auch folgende Auffassung durchsetzen können:
Die Vernunft der Menschheit verlangt, dass das Gesetz sich nicht genug sein lässt, geringfügige Verbrechen zu bestrafen, die sich kleine Leute zu Schulden kommen lassen. Das Gesetz muss auch die Männer erreichen, die eine große Macht an sich reißen und sich ihrer mit Vorsatz und in gemeinsamen Ratschlag bedienen, um ein Unheil hervorzurufen, das kein Heim in der Welt unberührt lässt.
Dieser absolute Anspruch, den Jackson in Nürnberg erhob, ist es, der heute in den USA jene Emotionen hervorruft, wie sie im Fall Mylai zutage treten. Die Erinnerung an den japanischen General Yamashita wird wach. Yamashita wurde von den Amerikanern 1950 als Kriegsverbrecher verurteilt und gehängt. Und das nur, weil der General Oberbefehlshaber war. Nicht einmal die Anklage hatte behauptet, dass Yamashita die seinen Truppen zur Last gelegten Untaten befohlen oder von ihnen auch nur gewusst hat. Es gibt nicht wenige Stimmen in den Vereinigten Staaten, die heute mit dem Hinweis auf diesen Justizmord und auf die in Nürnberg gesetzte Norm die Ansicht vertreten, nicht Kelly, sondern General Westmoreland, der amerikanische Oberbefehlshaber in Vietnam, müsse sich vor Gericht verantworten.
Aber auch hier zeigt sich, dass Kriegsverbrechen nicht nur eine moralische, sondern auch eine politische Seite haben. Das amerikanische Nachrichtenmagazin Time schrieb dazu:
Das wäre erstens unmöglich und zweitens absurd.
Time hatte erkannt, dass auch heute noch die einzige Möglichkeit, wirkliche oder vermeintliche Verantwortliche an der Spitze vor Gericht zu bringen, die totale Niederlage des eigenen Landes ist. Randolph Churchill hat denn auch gesagt:
Das Ergebnis des Nürnberger Prozesses wird weitgehend deshalb gefeiert, weil es einen Präzedenzfall dazu darstellt, dass Politiker und militärische Führer, die sich künftig verschwören, einen Angriffskrieg zu unternehmen, bestraft werden. Das ist eine bewunderungswürdige Idee. Aber man sollte nicht übersehen, dass der Hauptgrund dafür, dass sich die Naziführer vor Gericht fanden, nicht darin bestand, dass sie Krieg führten, sondern darin, dass sie den Krieg verloren. Künftige Historiker werden daher wahrscheinlich berichten, dass die eigentliche Bedeutung von Nürnberg darin bestand, einen Präzedenzfall dafür zu schaffen, dass die Besiegten von den Siegern abgeurteilt und getötet werden. Ob das die Sache der Weltzivilisation wesentlich fördern wird, erscheint zweifelhaft.
Eine indirekte Bestätigung erhält dieses Urteil Randolph Churchills, wenn man sich die Situation nach dem Ende des Ersten Weltkrieges vergegenwärtigt. Damals fehlte für einen solchen Präzedenzfall trotz des verlorenen Krieges noch die wichtigste Voraussetzung, die totale Ohnmacht des Unterlegenen. Als die Alliierten die Auslieferung des deutschen Kaisers forderten, sie waren in diesem Fall ihrer eigenen Gräuelpropaganda erlegen, stellte sich nicht nur Hindenburg, sondern ein großer Teil des deutschen Volkes gegen dieses Ansinnen. Um Unruhen und ein erneutes Aufflackern des Widerstandes zu vermeiden, zogen die Entente-Mächte ihre Auslieferungsforderung zurück. Sie setzten nicht einmal das Erscheinen von rund 900 Deutschen vor alliierten Gerichten durch. Sie delegierten die Verfahren an das Reichsgericht in Leipzig. Nach langwierigen Ermittlungen wurden 45 Personen angeklagt. Bis zum Prozessbeginn war die Zahl auf 12 geschrumpft. Von diesen wurde die Hälfte freigesprochen, die restlichen 6 erhielten Haftstrafen von 2 Monaten bis zu 4 Jahren. Damit hatte es sein Bewenden. Als 2 verurteilte U-Boot-Offiziere aus der Haft entflohen, freute sich ganz Deutschland.
Aber daraus auf die Heimtücke des deutschen Volkes, auf angeborene oder anerzogene Barbarei schließen zu wollen, wäre genauso falsch wie die Annahme, dass diejenigen, die in den USA die Freilassung Kellys fordern, das Massaker von My Lai billigen würden. Was damals, nach 1918, die Deutschen und heute viele Amerikaner dazu veranlasst, derartige Verfahren für fragwürdig zu halten, ist vor allem auch die Einseitigkeit solcher Gerichtsbarkeit. Sicher, ein Verbrechen wie das von My Lai muss unabhängig davon verfolgt und gesühnt werden, ob ein solches Verfahren politisch opportun ist oder nicht. Was darüber aber nicht in Vergessenheit geraten sollte, ist die Unteilbarkeit des Rechts. Es hat sicher nichts mit dem alttestamentarischen Gleichheitssatz Auge um Auge, Zahn um Zahn zu tun, wenn eine Tageszeitung dazu anmerkt:
Rührt das Unbehagen an diesem Prozess gegen Kelly nicht eigentlich daher, dass analoge Prozesse nicht auch in dem kommunistischen Nordvietnam stattfinden, wo die Killer nicht einmal degradiert, sondern im Gegenteil dekoriert werden?
Tausende von Zivilisten sind vom Vietcong und von Nordvietnamesen ermordet worden. Allein in einem Massengrab in der Nähe der alten Kaiserstadt Hue liegen Hunderte von Leichen. Unter den Opfern befanden sich auch der deutsche Professor Kreinig, seine Frau und 2 andere Ärzte. Sie wurden ermordet, obwohl sie hatten helfen wollen, auch dem Vietcong. Von diesen Opfern hört man nicht viel, man schweigt sie tot. Ein anderes Massaker kommunistischer Guerillas, eins von vielen, wurde gerade an dem Tag bekannt, als das Urteil gegen Kelly verkündet wurde. 200 wehrlose Männer, Frauen und Kinder waren die Opfer. Von einer Protestwelle in der freien Welt hat man nichts gehört.
Man spricht heute auch nicht mehr von den Ereignissen in Frankreich nach der Befreiung von der deutschen Besatzung. Über dieses Land brach im Herbst 1944 ein Strafgericht herein, das den Terreur von 1793 unter Robespierre in den Schatten stellte. Zwar gab es Prozesse, aber sie verdienten diesen Namen nicht. Die eigentliche Abrechnung mit den Schuldigen, das heißt den Personen, die mit den Deutschen kollaboriert hatten, fand ohne Verfahren, ohne Urteil statt. Dabei tat sich die kommunistische Gruppe innerhalb der französischen Widerstandsbewegung besonders hervor. Unwidersprochen blieb die Behauptung des französischen Historikers Paul Serrand.
Die Zahl der spontanen Hinrichtungen im gesamten Frankreich muss mit 105.000 angesetzt werden.
Niemand zog, nachdem sich die Staatsgewalt in Frankreich wieder durchgesetzt hatte, die Mörder zur Rechenschaft. General de Gaulle widmete in seinen Memoiren den grauenhaften Vorkommnissen kaum 6 Zeilen. De Gaulle schreibt:
Hier und da wurden die Unglücklichen massakriert.
Man mag diese Verbrechen mit der Massenhysterie entschuldigen, die Frankreich nach der Befreiung ergriffen hatte. Das Argument verliert viel von seiner Kraft, wenn man bedenkt, dass sich die Säuberung bis in den Herbst 1946 bis zur Urteilsverkündung im Nürnberger Prozess und darüber hinaus hinzog.
Aber auch in den folgenden Jahren und Jahrzehnten kam es immer wieder zu Völkermord, ohne dass die Vereinten Nationen eingegriffen hätten. Was in Rhodchina geschah nach dem Siege Mao Zedongs, keiner fragt mehr danach. Für Gräuel in Afrika stehen stellvertretend der Kongo und Biafra. Die Ereignisse in Ostpakistan füllten eine Zeit lang die Spalten der Presse. Niemand aber hat eingegriffen, um die Unglücklichen zu retten. Die Interessen der Großmächte ließen eine bewaffnete Intervention zur Durchsetzung der Grundsätze, die in Nürnberg festgelegt worden waren, nicht opportun erscheinen.
Ein anderes Verbrechen neben dem Völkermord, das in Nürnberg ein für allemal von der Erde verbannt werden sollte, war der Angriffskrieg. Jackson hatte in Nürnberg erklärt:
Das Gesetz zum Verbot von Angriffskriegen wird hier zunächst zwar auf deutsche Angreifer angewandt. Es schließt aber ein und muss, wenn es von Nutzen sein soll, den Angriff jeder anderen Nation verdammen. Nicht ausgenommen die, die jetzt hier zu Gericht sitzen.
Am Sonnabend, dem 24. Juni 1950, lief im State Department in Washington ein Telegramm ein, das die Empfänger ebenso unvorbereitet traf wie das von Pearl Harbor im Dezember 1941. Das Telegramm teilte mit, dass nordkoreanische Truppen ohne Vorwarnung oder Kriegserklärung den 38. Breitengrad überschritten hatten und in Südkorea eingefallen waren. Die kommunistische Aktion war wohl vorbereitet, das bewies der Ablauf des Geschehens. Ob die Sowjetunion für den nordkoreanischen Angriff verantwortlich war, konnte nicht geklärt werden. Eins aber ist sicher: Dieser Überfall erfüllte alle Tatbestände des Angriffskrieges, wie sie in Nürnberg formuliert worden waren. Es gab keine südkoreanischen Provokationen, es gab keine Krise, an deren Ende zwangsläufig der Waffengang hätte stehen müssen. Mitten im Frieden überfiel ein wohlgerüsteter Nachbar einen praktisch unbewaffneten Staat, um ihn sich einzuverleiben.
Nicht nur die USA, sondern auch die Vereinten Nationen führten Krieg gegen die Eindringlinge. Die Sowjetunion allerdings protestierte, wenn auch vergebens. Niemand aber dachte daran, von Nordkorea die Auslieferung der Schuldigen zu verlangen, um sie vor ein Gericht zu stellen. Denn eine derartige Forderung wäre kaum zu realisieren gewesen, weil sich China und die Sowjetunion diesem Ansinnen widersetzt haben würden. Der deutsche Historiker Gruchmann schreibt dann auch:
Vor den Augen der Weltöffentlichkeit sind auch seit 1946 Kriege vom Zaun gebrochen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt worden. In keinem dieser Kriege, auch nicht im Koreakrieg, in dem sich die Vereinten Nationen durch eine kollektive Abwehrreaktion gegen die Angreifer zur Wehr setzten, ist jedoch die strafrechtliche Verantwortlichkeit der beteiligten Regierungen gefordert worden. Jeder vernünftige Mensch würde es zum Beispiel für Irrsinn halten, einen Friedensschluss im israelisch-arabischen oder im Vietnamkrieg von vornherein durch die Forderung nach Auslieferung von Kriegsverbrechern zu verhindern.
Hat Gruchmann recht? Ist es immer noch eine Machtfrage, ob Schuldige zur Rechenschaft gezogen werden können? Es muss wohl so sein. Denn wenn die Nürnberger Grundsätze sich in der Welt durchgesetzt hätten, dann hätten sich Großbritannien, Frankreich und Israel wegen ihres Angriffs auf Ägypten im Jahre 1956 verantworten müssen. Dann hätten aber auch sowjetische Politiker dafür büßen müssen, dass sie im November 1956 Ungarn überfielen, um eine ihnen genehme Regierung einsetzen zu können.
Während des Suez-Abenteuers telegrafierte der sowjetische Ministerpräsident Bulganin an den englischen Außenminister Eden:
In welcher Lage würde sich Großbritannien wohl befinden, wenn es von stärkeren Staaten angegriffen würde, die über jede Art von modernen Vernichtungswaffen verfügen?
Eden schwieg. Aber der Westen schwieg auch, als sich Ungarn in eben dieser Lage befand. Am 4. November 1956 griffen starke sowjetische Streitkräfte die Stadt Budapest an. Nach einem alten sowjetischen Rezept bat eine Marionettenregierung Moskau um Hilfe gegen staatsfeindliche Kräfte. Die Sowjetarmee begegnete erbittertem Widerstand, besonders von Seiten der Arbeiter. Er war vergebens. 200.000 Ungarn flohen damals mit ihren Familien in den Westen. Der ungarische Ministerpräsident Imre Nagy starb zusammen mit dem Führer der ungarischen Armee Maleter in den Kellern des sowjetischen Geheimdienstes. Legt man die Nürnberger Prinzipien zugrunde, so war auch das ein Angriffskrieg, von den Begleitumständen, den Verbrechen gegen die Menschlichkeit ganz zu schweigen. Aber es geschah nichts. Ebenso wenig wie im August 1968, als die Panzer der Warschauer Paktstaaten die Ansätze zu einer freieren Gesellschaft in der Tschechoslowakei unter Dubček erstickten. Nichts geschieht, wenn in Berlin an der Mauer Menschen auf Befehl erschossen werden.
So wäre denn auch Müllei im Grunde nichts weiter als der Beweis dafür, dass Nürnberg nichts gefruchtet hat, dass Bestialitäten nicht aus dem Krieg zu verbannen sind. Und der Prozess gegen den Oberleutnant Kelly vor einem amerikanischen Militärgericht ist dann für den, der sich diese Auffassung zu eigen macht, ebenfalls ein Beweis dafür, dass man Verbrechen zu vertuschen und Schuldige ihrer gerechten Strafe zu entziehen versucht. Wäre es so, dann wäre der Nürnberger Kriegsverbrecherprozess reine Siegerjustiz gewesen. Dann hätte der amerikanische Senator Robert Taft richtig geurteilt, als er in einer Rede vom 6. Oktober 1946 die Verurteilten warteten auf die Hinrichtung, sagte:
Über diesem ganzen Verfahren schwebt der Geist der Rache. Und Rache stimmt selten mit Recht überein. Die Hinrichtung der 11 Verurteilten wird ein dunkler Punkt in der amerikanischen Geschichte sein, den wir lange bedauern werden.
Aber so ist es nicht. Das außerordentliche, ja hoffnungweckende am Verfahren gegen Oberleutnant Kelly wegen des Massakers von Müllei liegt darin, dass das Verfahren überhaupt stattfinden konnte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt:
Eine der Besonderheiten der Müllei-Prozesse ist die Tatsache, dass eine Nation mitten im Kriege ihre eigenen Soldaten schonungslos zur Rechenschaft zieht, wenn ihnen Verbrechen an Zivilpersonen nachgewiesen werden.
Auch totalitäre Staaten ziehen Soldaten vor Gericht, auch im Kriege. Aber das geschieht in aller Heimlichkeit und meist nicht wegen Verbrechen, die an anderen Völkern begangen wurden. Die USA dagegen scheuen sich nicht, vor der ganzen Welt ihre schmutzige Wäsche zu waschen, falls dieser Vergleich überhaupt angebracht ist. Denn nicht die USA haben in Müllei Kriegsgräuel begangen, sondern einzelne Soldaten. Befehle, die einen Massenmord von Zivilisten in Vietnam angeordnet hätten, sind bisher nicht bekannt geworden.
Amerika hat am eigenen Leibe erfahren müssen, dass der Krieg Grausamkeiten gebiert, dass Soldaten zu Mördern werden können, wenn sie einem heimtückischen, mit allen Mitteln kämpfenden Gegner gegenüberstehen. Die psychische Belastung führt zu Kurzschlusshandlungen. Das ist eigentlich die Größenordnung, die dem Fall Müllei zukommt. An der Schuld derjenigen, die die Verbrechen begangen haben, ändert das natürlich nichts.
Der britische Hauptankläger in Nürnberg, Shawcross, äußerte dazu:
Keinen Augenblick würde ich bestreiten, dass in einem totalen Krieg Grausamkeiten begangen werden. Selbstverständlich geschieht Unrecht auf beiden Seiten. Kampf und Krieg mögen zwar häufig Mut und Opfersinn entwickeln, zugleich wecken sie aber auch die brutalen Instinkte im Menschen. Eine Untat kann die andere nicht rechtfertigen, daran gibt es keinen Zweifel. Aber genauso sicher ist, dass zwei Untaten kein Recht schaffen.
Amerika ist dabei, die Untaten einiger Soldaten in Vietnam zu bestrafen. Das beweist, dass Nürnberg nicht umsonst gewesen ist. Aber es ist eben nur Amerika, das sich dazu durchringt. Die andere Seite schweigt. Sie denkt nicht daran, auch nur die Mörder von Hue zu belangen. Der Preis, den die USA für diese schonungslose Selbstreinigung bezahlen, ist hoch, zu hoch, wenn man einigen prominenten Amerikanern glauben will. Denn die Kriegsgegner nutzen natürlich die Gelegenheit, um aus den Prozessen Kapital zu schlagen, um sich wie eh und je der gefährlichen Waffe zu bedienen, die die Propaganda mit Kriegsverbrechen nun einmal darstellt.
Amerika ist dieser Waffe fast schutzlos ausgeliefert. Länder und Völker, die die Demokratie ernst nehmen, sind am anfälligsten. Die Pressefreiheit erlaubt es jedem Journalisten, heikle Themen aufzugreifen. Die Freiheit der Meinungsäußerung gestattet es jedem Bürger, offen seine Ansicht zu äußern und den Wahrheitsbeweis dafür anzutreten. Dabei kommen Dinge ans Licht, deren sich die Nation schämen muss.
Andere aber müssten sich schämen, weil derartige Vorfälle überhaupt nicht registriert werden, weil diejenigen, die sie vorzutragen wünschen, rechtzeitig mundtot gemacht werden. Der britische Hauptankläger Shawcross stellt resignierend fest:
Unsere Hoffnung von Nürnberg, wir hätten beim Übergang in eine friedliche Welt des Rechts mitgeholfen, hat sich nicht erfüllt.
Das heißt, von einer Utopie Abschied nehmen. Als geltendes Völkerrecht haben sich die Nürnberger Prinzipien nicht durchsetzen können. So wie die Dinge heute liegen, wäre die totale Niederlage der betreffenden Nation die Voraussetzung für die Bestrafung ihrer Führer. Damit aber schließt sich wieder jener Teufelskreis von Rache, eigenen Kriegsverbrechen und politischer Opportunität, der das Nürnberger Urteil noch heute so umstritten macht. Der Historiker Lothar Gruchmann kommt denn auch zu dem Ergebnis:
In der Tat wäre es als künftige Praxis im zwischenstaatlichen Bereich kaum zu begrüßen, wenn der Sieger grundsätzlich das Recht erhielte, die Führung des unterlegenen Staates durch ein Gericht des Siegerstaates aufgrund eines Ausnahmerechts abzuurteilen. Denn von einem solchen Gericht kann nicht erwartet werden, dass es der Wahrheit und Gerechtigkeit mit solcher Ausschließlichkeit verhaftet ist, dass es gegebenenfalls die gegnerische Regierung freisprechen und damit indirekt die eigene Führung zum Aggressor erklären würde.
Die Kriege der Nachkriegszeit sind kaum noch zu zählen, genauso wenig wie die Kriegsverbrechen und Gewalttaten seit Nürnberg. Der Prozess um Mülay bleibt vorerst die große Ausnahme, weil er nicht nur ein Gericht der Sieger ist.
Die Regel aber ist, dass die Taten des Aggressors zur brüderlichen Hilfe erklärt werden und die Verbrechen, die dabei vorkommen, zu Betriebsunfällen der Geschichte. So war es überall auf der Welt, in Griechenland und in Ost-Berlin, in Tibet und in Budapest, in Algerien und in Prag.
Gerade Prag liefert ein Beispiel dafür, dass einem Gerichtshof alle Materialien für einen Prozess zur Verfügung stehen. In dem Schwarzbuch »Die sieben Prager Tage« hat das Historische Institut der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften minutiös und unwiderlegbar die Verbrechen des Überfalls der kommunistischen Bruderländer auf die Tschechoslowakei dokumentiert. 3 Jahre nach dem Panzereinmarsch vom August 1968 war das Schwarzbuch dann auch Gegenstand eines aufsehenerregenden Prozesses.
Doch vor Gericht standen nicht die Aggressoren, sondern die Historiker.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven, Urteile über Kriegsverbrechen. Erstsendung im DLF am 8.9.1971. 25 Jahre nach den Urteilen von Nürnberg verfasste Philipp W. Fabri ein Feature, in dem er historische und damals aktuelle Prozesse analysierte. Der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen in Den Haag befasst sich bis heute mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Urteile bleiben schwierig und sie sind, jedenfalls von den Betroffenen, nicht immer nachzuvollziehen. In der kommenden Woche widmen wir uns dem französischen Philosophen Voltaire. Ich würde mich freuen, Sie wieder begrüßen zu können. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.